Liebe Gemeinde, da haben wir gesungen, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Das ist eigentlich Thema des Abendmahls. Wir sind so verschieden heute hier zusammen und wir werden nachher darüber nachdenken, wie geht Abendmahlsfeier? Was bedeutet Abendmahlsfeier? Wer darf teilnehmen? Wer sollte nicht teilnehmen? Gottes Wort macht klar, Abendmahl, das ist nichts, zu dem man so ganz selbstverständlich gehen kann, wie man am Markt einen Pfund Äpfel kauft. Abendmahl will etwas Besonderes bleiben. Ich werde nachher einladen, mit mir das Vaterunser zu beten. Und auch hier, und das gebe ich zu, manchmal ertappe ich mich, weil ich so gut auswendig kann, dass ich mit den Gedanken ein bisschen abschweife. Wenn ich dann aber auf den Text achte, merke ich, wie große Worte nehme ich da eigentlich in den Mund? Zum Beispiel, wenn ich bete, vergib mir meine Schuld. Bis hierher gut, ne? Weil Vergebung brauchen wir jeden Tag, immer wieder. Ich spreche mal von mir. Aber wenn ich dann weiter bete, dann stockt mir ein bisschen die Stimme. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich merke, hallo, ich hätte vielleicht vorher noch ein paar Dinge klären sollen, bevor ich bete. Unser Thema heute ist ein bisschen ein anderes, hat aber doch im globalen Rahmen irgendwie damit zu tun. Wir wollen auf einen Text hören aus dem 1. Petrusbrief. Da sind wir gerade unterwegs als Gemeinde am Dienstag, aber ich greife schon ein bisschen vor. Und unsere Gemeindeglieder, die werden verstehen, warum ich diesen Text gewählt habe. Wir schauen in das 5. Kapitel und sehen ab Vers 1. Ich wende mich nun an die Ältesten, schreibt Petrus, unter euch. Ich bin selbst Ältester der Gemeinde und ich habe Teil an den Leiden von Christus wie an seiner Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Deshalb ermahne ich euch, leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten. Kümmert euch um sie. Nicht, weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. In eurem Verantwortungsbereich führt auch nicht als Herren auf, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirt kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Soweit Gottes Wort hier aus dem 5. Kapitel. Liebe Gemeinde, wenn man hier durch das Hinterland der Costa Blanca fährt, dann kann man gelegentlich Hirten mit ihren Herden beobachten. Und jedes Mal, wenn ich zum Flughafen fahre und irgendjemanden aus dem Gemeindeumfeld dahin bringe, dann warte ich schon regelrecht darauf. Und in 90% sagen sie, hast du das Schild gesehen? Da steht Kanada drauf. Kanada? Direkt bevor es den Berg runtergeht, wo der neue Blitzer steht, schon weit nach Santa Pola, steht nicht Kanada, da steht Kanyada. Über dem N ist nämlich so ein Schlängelchen, so ein elegantes. Ne? Und dadurch wird aus dem N ein N-je. Und das verändert das Wort sehr. Und so heißt es nicht mehr Kanada, sondern Viehtrieb. Kanyada bedeutet Viehtrieb. Und auch wenn da eine Kuh abgebildet wird, Kühe gibt es hier kaum vierbeinige, Viehtrieb, da müsst ihr mit Schafen rechnen. Aber irgendwie hatten sie kein Schild, wo ein Schaf drauf war. Also haben sie Kanyada drüber geschrieben und jeder versteht, Vorsicht jetzt, es könnte sein, dass auf einmal eine Schafherde am Rand läuft oder sogar die Straße kreuzt. Ich habe kürzlich so eine Herde beobachtet. Da war der Hirte intensiv mit der Pflege seiner Tiere beschäftigt. Er hatte zwei Helfer, zwei Hunde. Sie sorgten währenddessen konstant dafür, dass die ganze Herde zusammenblieb. Der Hirte selbst, er nahm sich offenbar jedes einzelne Tier vor. Bei manchen Tieren, da sehe ich, wie er die Pfoten anhebt. Und ich denke, was macht er da? Macht er vielleicht Fußpflege? Genau genommen ja. Ja, er reinigt ihnen die Klauen. Und bei anderen, da merke ich, er säubert ihr Fell. Einzelne Tiere, sie wurden aussortiert. Und wenn man danach fragt, dann sagt er, die brauchen mehr Pflege. Das kann er im Moment so unterwegs nicht in Ordnung bringen. Und sie kommen in ein gesondertes Gatter. Und bei der Beobachtung dieses Schäfers wurde mir deutlich, welche Liebe, welche Sorgfalt und welche Wertschätzung ein Hirte seinen Schafen gegenüber aufbringt. Jesus, er hat dieses Bild vom guten Hirten immer wieder gebraucht. Und die meisten von euch kennen Psalm 23. Ich bin der gute Hirte. Lest ihn zu Hause einmal durch, wenn ihr nicht auswendig kennt. Mir bleibt nicht die Zeit, um da genau reinzuschauen. Warum sprechen wir von den Hirten? Seit Jahren beten wir in dieser Gemeinde darum, dass wir Älteste einsetzen. Doch am letzten Sonntag in der Verkündigung klang es da ein bisschen an. Wir verstehen von der Bibel her, dass eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde nicht geleitet wird, also auf lange Sicht nicht geleitet wird von einer einzelnen Person, sondern dass es hier die Last verteilt wird auf Älteste. Dieses Wort gibt es nicht in der Einzahl, nur in der Mehrzahl. Und so habe ich bei der letzten Sitzung zwei Älteste vorgeschlagen, für die die Gemeinde in besonderer Weise betet. Und wir werden bald diese beiden, wenn es denn so sein soll, als Älteste hier einsegnen, wir werden für sie beten und sie werden Verantwortung übernehmen. Doch ist diese Predigt nicht nur für diese beiden Personen, zumal eine davon heute fehlt. Diese Predigt ist für uns und sie ist auch für mich. Denn auch wenn ich Ältester dieser Gemeinde bin, bin ich doch auch nur ein Schaf. Ich werde nie vergessen, wie vor vielen Jahren ich mit einem Ehepaar zusammensaß und es war ein gemütlicher Sommerabend und ich guckte auf die Uhr und ich sagte, du, ich muss los. Um 18 Uhr beginnt die Gemeindeveranstaltung, da muss ich nach meinen Schäfchen schauen. Schaut mich die Frau an und sagt, Schäfchen? Wieso Schäfchen? Ich sage, ja, das ist ein Bild, das in Gottes Wort eigentlich sehr präsent ist. Der Hirte, das ist Christus, oder die Gemeindeleitung und die anderen sind Schäfchen. Sagt sie, ich fühle mich aber überhaupt nicht wie ein Schaf. Und es war für sie direkt irgendwie anstößig, ja vielleicht sogar beleidigend. Und es gibt ja so eine Redewendung, wo dann Schafe nicht besonders positiv dargestellt werden. Ne? Man sagt, du dummes Schaf. Schafe sind nicht dumm. Aber Schafen fehlt der Orientierungsinstinkt. Sie brauchen unbedingt Leitung. Jesus schaute einmal auf die Stadt Jerusalem und er saß dabei am Ölberg. Wir werden im April dort sein, wir werden die Spende vom Weltgebetstag überbringen in diese Stadt dort nahe bei Bethlehem und wir werden eine zehntägige Studienreise dort machen und wir werden auch auf dem Ölberg stehen und genau diesen Blick haben. Das Einzige, was wir nicht mehr sehen werden, ist der Tempel. Damals stand er noch, 70 nach Christus ungefähr, wurde er von den Römern nach dem Aufstand der Juden zerstört. Jesus schaut auf Jerusalem und er sieht diese Stadt, er sieht sein Volk und er sieht, dass sie keine Leitung haben. Er sieht, dass sie zerstreut sind. Er sieht, dass sie eigentlich nicht mehr wissen, wo es lang geht. Und die Evangelisten berichten, wie ihm die Tränen über die Wangen rollen. Sie erkennen die Hirten nicht an. Der gesamte biblische Sprachgebrauch von Hirte und Schafen ist ebenfalls bestimmt durch die Zuneigung, durch die enge Bindung des Hirten zu dem Schafen. Da gibt es keine Anonymität. Es kann nicht sein, dass ein Hirte seine Schafe nicht kennt. Ich habe keine Herde. Ich meine jetzt hier die Blöken. Aber ich habe ihn zugeschaut. Für mich sehen die Schafe irgendwie alle gleich aus. Ich habe den Hirten gefragt, sag mal, kannst du sie wirklich auseinanderhalten? Er guckte mich an, als hätte ich ihm gerade von der Mondlandung erzählt. Na klar, sagte er, das war ganz selbstverständlich. Jedes hat seine Eigenart. Er ist den ganzen Tag mit ihnen unterwegs und jedes einzelne Schaf ist ihm wertvoll. Es wird gepflegt und gesucht und wenn es sich verirrt oder verloren geht, dann geht er hinterher, bis er es gefunden hat. Petrus greift genau dieses Bild vom Hirten und der intensiven Pflege seiner Schafe auf. Er spricht in diesem Zusammenhang von den Leitungsämtern der Gemeinde und dem damit verbundenen Auftrag. Weidet die Herde Gottes. Nicht treibt sie, nicht prügelt sie, weidet sie. Gebt ihnen richtig gut zu essen. Ich hoffe, ihr habt euch wohlgefühlt am letzten Sonntag, als wir auf der Finca waren. Das war schön. Danke für euer Gebet, für die Organisation und dem Herrn danke für das tolle Wetter. Was hätten wir gemacht, wenn es geregnet hätte? Keine Ahnung. Es gab keinen Plan B. Ich hoffe, es ging euch gut. Es hat euch geschmeckt. Und ihr fühltet euch recht geweidet. Auch dieser Gottesdienst soll im Grunde dazu einen Beitrag bringen. Es soll uns gut gehen. Ganz sicher denkt Petrus dabei an das aber, was er selbst erlebt hat. Er denkt ganz bestimmt an eine ganz bestimmte Hirtenszene, bei der er nämlich selbst beteiligt war. Wir gehen hin auf Ostern, wir sind in der Passionszeit, ich greife also ein bisschen vor, denn es war kurz nach der Auferstehung von Jesus. Damals kam es bei Petrus zu einer ganz entscheidenden Begegnung mit dem Auferstandenen. Und Jesus nimmt den Petrus zur Seite, weg von den anderen Jüngern, und sie machen einen Spaziergang zu zweit. Am Ufer des See Genezareth entlang. Ein schöner See, meistens ruhig, sehr besinnlich. Und während dieses Vier-Augen-Gespräches stellt er ihm dreimal die eindringliche Frage, Petrus, hast du mich lieb? Für uns klingt diese Frage heute sehr komisch. Wenn ich einen Mann frage, hast du mich lieb, könnte er das missverstehen. Damals war das gar nicht missverständlich. Denn sie sprachen nicht auf Deutsch miteinander. Unsere deutsche Sprache, wenn auch die Sprache der Dichter und Denker, ist in diesem Punkt sehr arm. Jesus benutzt ein bestimmtes Wort, das klar machte, hier geht es nicht um Homosexualität, sondern hier geht es um eine besondere Liebe. Die Sprache der damaligen Zeit kennt drei Worte. Einmal geht es um Eros, die sexuelle Liebe, dieses Wort hat er nicht benutzt. Dann geht es um die Liebe unter Freunden und dann geht es um die Liebe zu Gott. Und diese beiden benutzt er und er fragt Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus, er muss sofort daran denken, ich habe ihn vor kurzem verleugnet. Denn als man ihn angesprochen hat, damals, als Christus abgeurteilt wurde und er versuchte in der Nähe zu bleiben, dann sagte er, ich kenne den überhaupt nicht. Und als Jesus ihn nach seiner Liebe zu ihm fragt, weiß Petrus auf einmal, Jesus liebt mich immer noch. Er hat mir vergeben und er fängt mit mir wieder neu an. Und er antwortet, und ihr könnt es im 21. Kapitel des Johannesevangeliums nachlesen, Herr, du weißt alle Dinge. Versteht ihr? Alle Dinge. Du weißt, dass ich dich verleugnet habe. Ich hatte Angst um mein Leben, dass sie mich womöglich auch kreuzigen. Denn das tun die Römer gern. Dass sie diejenigen, die mit dem, den sie da ans Kreuz nageln, zu tun haben, gleich in Sippenhaft praktisch nehmen. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann wird er wieder ganz neu beauftragt, denn Jesus sagt zu Petrus, weide meine Schafe. Unglaublich. Jesus hatte ihm, dem Versager, die Leitung der Gemeinde anvertraut. Er durfte ein Hirte der Herde Gottes werden. Weidet die Herde Gottes, die ich euch anbefohlen habe, schreibt Petrus. an die Ältesten der Gemeinde. Jesus, der Oberbeauftragte, beauftragt Unterhirten und er macht es am Beispiel des Petrus exemplarisch deutlich. Meine Unterhirten, die von mir beauftragt werden, die werden geliebt. Sie müssen nicht perfekt sein. Sie dürfen versagen. Sie dürfen wieder neu anfangen. Und sie dürfen die Herde Gottes weiden. Und in seiner Rede über die Leitungsämter in der Gemeinde beschreibt Petrus nun, was alles mit dem Leitungsamt eines Unterhirten zusammenhängt. Und es ist fast wie so ein Orniogramm, das der Herde Gottes das entwickelt. Ein Leitbild für den Hirtendienst. Und stellt den Unterhirten der Herde Gottes am Schluss noch eine Gehaltsmitteilung für dieses Amt zu. Was ist dieses Organigramm der Herde Gottes? Nun, in jedem Betrieb gibt es so eine grafische Darstellung, die zeigt, wie die Leitungsaufgaben und Verantwortungsbereiche des Unternehmens aufgeteilt sind. In der Schäferei der Gemeinde gibt es auch so ein Organigramm, das die Leitungsaufgaben und die verschiedenen Verantwortungsbereiche verdeutlicht. Ganz oben steht, wie Paulus sagt, der Erzhirte. So nennt Paulus Jesus Christus. Er ist der gute Hirte. An dem orientieren wir uns. Es soll niemanden geben in der Gemeinde, der nicht bereit ist, auf diese Stimme des guten Hirten zu hören und zu achten. Petrus zeigt, was alle in der Gemeinde verbindet. Er sagt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Und hier kommen dann die Ältesten. Christus, er will Leitung. Er setzt in der Gemeinde Leiter und Leiterinnen ein. Und jeder Leiter hat Verantwortung für einen bestimmten Bereich der Gemeinde. Und die Gesamtleitung der Gemeinde wird mit den Ältesten zusammen dem Pastor übertragen. Unter den Ältesten kann es durchaus weitere Leitungsaufgaben geben. Er hat Menschen, für die er verantwortlich ist, dieser Leiter, in der Gemeinde oder auch in der eigenen Familie. Und dann schließlich, und hier bleiben wir im Bild und möchten niemanden persönlich ansprechen, kommen die Schafe, die sich von dem Erzhirten über den Unterhirten, sprich Älteste, leiten lassen. Alle bleiben Christus gegenüber verantwortlich. Sie wissen aber auch, dass sie nur in Teilbereichen Verantwortung tragen und letztlich Christus die letzte Verantwortung trägt. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Nicht ihr sollt diese Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich bin so froh, dass ich das nicht muss. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich bin ihm Verantwortung. Genau wie die beiden Ältesten, die wir in die Gemeinde einsetzen werden. Für die ganze Gemeinde und für alle Schafe gilt, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Weidet die Herde Gottes. Wenn unsere Ältesten eine Aufgabenbeschreibung wollten, die bekommen sie nicht. Sie wäre sehr umfangreich, sie wäre sehr vielfältig, aber wird zusammengefasst einfach in diesem Wort, so schreibt es Petrus, weidet die Herde Gottes. Und es wird an dieser Stelle nicht der Bauer als Bild herangezogen, der das Futter in den Trog wirft, sondern der Hirte, der auf die Weide führt. Sein Ziel ist weder der Überfluss des Schlaraffenlandes, noch die Enge eines Stalles, sondern der Futterplatz. Dort sollen die Schafe weiden, grünes Gras bekommen. Aber grasen müssen sie schon selbst. Weidet die Herde Gottes. Weidet sie, und hier gehen wir zurück in unseren Text, weidet sie mit Aufmerksamkeit. Da steht ein Hirte. Er ist auf seinen langen Hirtenstab gestützt. Er sieht so aus, als ob er womöglich eingeschlafen ist oder träumen würde. Und ich habe gedacht, das muss kein schlechter Beruf sein, gerade hier in Spanien. Du lässt dir die Sonne schön auf den Rücken scheinen und guckst in die Richtung deiner Schafe. In Wirklichkeit ist der Hirte voller Konzentration. Er ist voll bei seinen Schafen. Er beobachtet sie mit Aufmerksamkeit. Es ist wichtig, den Überblick zu behalten. Und er sieht rechts und links in den Randbereichen, ob sich nicht eines entfernt. Weidet die Herde, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Passt auf sie auf. Behaltet den Überblick über sie. Ein guter Hirte geht seinen Schafen nach. Er kümmert sich um das Einzelne. Das Gleichnis, das Jesus einmal braucht, das hat mich immer sehr irritiert. Er sagt, wenn ich 100 Schafe habe und eines von meiner Herde läuft weg, verirrt sich, dann lasse ich 99 im Stich und gehe diesem einen nach. Ich weiß nicht, rechnerisch ist das irgendwie ungünstig. Was ist, wenn er zurückkommt und von diesen 99 sind 50 weg? Was Jesus in diesem Gleichnis sagen will, hat nicht mit Rentabilität zu tun oder wie ich meine Zeit optimal einsetze oder irgendeiner Gewinnmaximierung. Was Jesus klar machen möchte, ich liebe meine Schafe. Mein Herz hängt an ihnen. Und wenn eines weggeht, ich kann nicht anders, als hinterherzugehen. Und ich suche es, bis ich es finde. Und solange überlasse ich den Rest der Herde meinen vierbeinigen Helfern. Die Aufgabe des Ältestenkreises ist genau das Gleiche. Sie müssen den Blick auf die Gemeinde haben. Hier gilt es, jeden Einzelnen zu sehen. Hier gilt es nicht, die Gemeinde als Groß zu sehen, als Gruppe, als Ortsgemeinde. Hier ist jeder Einzelne interessant und wichtig und wertvoll. Jesus, er geht nicht an den Menschen vorbei. Er schenkt jedem seine ganze Aufmerksamkeit. Er sah, was ihnen fehlte und wo es ihnen fehlte. Und was er sah, erbarmte ihn zutiefst. Und wir hören im Matthäus-Evangelium, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Was sagt Jesus? Sie waren orientierungslos. Da gab es niemand, der den Kurs vorgab und sagt, komm, wir gehen diesen Weg. Ich weiß, er ist gut. Es war einfach niemand da. Und darum waren sie verschmachtet und sie waren zerstreut. Es ist so wichtig, dass wir in unserer Gemeinde Menschen haben, die eine Herde mit Aufmerksamkeit leiten. Weidet die Herde mit Hingabe. Petrus lässt keinen Zweifel daran, es geht nicht darum, dass wir irgendeinen dazu verdonnern, du bist jetzt der Älteste dieser Gemeinde und du machst diesen Job jetzt mal für eine Amtsperiode und dann nehmen wir den nächsten. Er sagt ganz deutlich, wir haben es gehört, weidet die Herde Gottes nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Und wieder gucken wir, woher hat er das? Ja, das hat er von seinem Oberhirten. Denn Jesus sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und hier sind wir beim Abendmahl. Hier werden wir miteinander gleich daran denken, dass Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Und wenn ihr einen Schluck aus einem dieser Kelche nehmt, wir haben sowohl Kelche mit Wein als auch einen Kelch, der ist alkoholfrei. Gebt mir dann bitte ein Zeichen, wenn ihr einen Schluck von diesem Wein nehmt, dann denkt daran, es ist sein Blut, was für euch vergossen ist. Jesus sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Merken wir, wie wichtig sie ihm sind? Ich verstehe, dass ein Vater für seine Kinder einsteht. Und wenn er sieht, dass seine Kinder meinetwegen in einem Boot auf dem See in Schwierigkeiten geraten, dann springt er ins Wasser, um alles zu tun, um ihnen beizustehen. Aber Jesus gab sein Leben nicht nur für die, die er lieb hatte und die ihn auch gern hatten. Jesus gab sein Leben auch für seine Feinde, die ihn gekreuzigt haben. Sein Hirtenleben war voller Hingabe an seine Schafe und voller Leidenschaft und bis auf den letzten Blutstropfen setzte er sich für die Menschen ein. Ein letztes: Weidet die Herde mit Vorbildfunktion. Ich habe einmal einen Hirten beobachtet, wie er in einem gewissen Abstand zu den Schafen entschlossen weiterging. Die Schafe folgten ihm. Wenn er stehen blieb, blieb die Herde auch stehen. Wenn er weiterging, machten sie sich auch auf den Weg. Sie orientierten sich an ihm und taten das, was er auch tat. Die Vorbildfunktion des Hirten äußert sich darin, dass er vorangeht und führt. Wenn eine Weidefläche abgegrast ist, dann muss ein neuer Futterplatz gefunden werden. Er lässt die Schafe nicht im Stich. Jesus sagt von sich: Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Weidet die Herde, sagt Petrus, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Seid Vorbilder. Sei Vorbild mit deinem Leben. Sei Vorbild mit deinem Tun. Und die Herde, sie guckt auf den Hirten und sie merkt, bin ich ihm egal oder hat er ein Herz für mich? Sieht er, was mit mir los ist oder interessiert es ihn nicht und er macht seinen eigenen Kram? Interessant ist, dass Petrus eine Aussage dafür macht, was die Ältesten dafür bekommen. Sehr interessant. Wir waren vor kurzem, vor einigen Monaten mit unserer Chesteria im Gespräch und haben überlegt, wie wir die halbe Stelle hier in der Gemeinde bezahlen wollen und können, die wir seit einigen Monaten eingerichtet haben. Bueno, das war nicht einfach. Ich hätte mir so gewünscht, dass es da eine Vorgabe gäbe. Wir können uns nicht an Deutschland orientieren. Da liegen die Gehälter viel zu hoch. Woran orientieren wir uns? Petrus selbst nennt sich selbst Teilhaber der Herrlichkeit. Er sagt, ich habe Gewinnanteile an der Schäferei dieses Oberhirten. Und er muss seinen Schafen dafür nicht an die Wolle gehen. Er braucht auch nicht die ständige Anerkennung seiner Herde. Petrus spricht hier von der unvergänglichen Krone der Herrlichkeit. Am Ende gibt es für die Hirten nach einem langen Schäferlauf durch dieses Leben eben genau diesen Preis. Petrus schreibt, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ich habe mir überlegt, worin besteht diese Krone wohl? Besteht sie darin, dass wir irgend so ein goldenes Diadem aufgesetzt bekommen und dass Millionen uns zujubeln in der Herrlichkeit? Sicher nicht. Paulus erklärt diese Krone der Herrlichkeit im Korintherbrief. Er sagt zu den Menschen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, ihr, meine Lieben, seid mein Ruhm. Er war nicht daran interessiert, auf der ersten Seite, auf der Titelseite irgendeiner Zeitung zu stehen. Er war nicht daran interessiert, dass man ihn rühmt als den Billy Graham des damaligen Jahrhunderts. Er sagt, ihr, meine Lieben, seid mein Ruhm. Jesus sagt, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Über ein Schaf, das wieder zurückfindet zur Herde. Jesus sagt im Johannesevangelium, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, Herr, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jesus sagt, ich habe sie in meinem Namen gehalten, und jetzt befiehlt er sie dem Allmächtigen an. Die Krone der Herrlichkeit ist die Dankbarkeit vor dem Thron Gottes. Menschen zu sehen, die dort angekommen sind, die durchgehalten haben, die im Glauben gewachsen sind und die so dazugelernt haben. Weidet die Herde Gottes. Jesus, er war das beste Beispiel dafür. Er hat nach den Menschen, die ihm nachfolgten, geschaut. Er hat nach seinen Jüngern geschaut. Es war ihm wichtig, dass es ihnen gut ging. Habt ihr jemals an irgendetwas Mangel gehabt, fragt er sie. Kurz bevor er gekreuzigt wurde. Sie sagt, nein, niemals. So arbeitet der Hirte. Und am Ende, und ich bin jedes Mal froh auf dieses Kreuz hinter diesem Altar, hinter diesem Abendmahlsaltartisch heute, Brot und Wein symbolisieren und erinnern daran, wie Jesus seine Herde geweidet hat. Nämlich bis zum Letzten, was er geben konnte. Nicht nur, dass er in diese Welt kam, sondern er war sich nicht zu schade, den Weg bis ans Kreuz zu gehen. Das ist mein Leib, das für euch gebrochen ist, sagt er seinen Jüngern. Wir verstehen das heute viel besser. Die Menschen damals nicht. Dieses Opfer, das Christus brachte, war einmalig und es gibt dem nichts hinzuzufügen. Wir können nichts tun, um irgendetwas dazu zu tun. Und es ist auch nicht nötig. Gottes Wort sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, macht er uns frei von aller Sünde. Das ist mein Leib, das für euch gebrochen ist. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, sagt Jesus. Liebe Gemeinde, Älteste müssen diesen Weg nicht immer bis zum Schluss gehen. In der Zeit, als Petrus das schrieb, schon. Unter Nero waren Menschen in Schwierigkeiten. Er verfolgte die Christen und gerade die Leiter der Gemeinde. Wie viele von ihnen haben ihr Leben im Circus Maximus gelassen? Jesus, er ist uns den Weg vorangegangen. Liebe Gemeinde, bei der Feier des Abendmahls freuen wir uns an der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus. Er, der Oberhirte, der uns ein Vorbild ist, er ist am Ende für uns am Kreuz gestorben. Er ist von den Toten auferstanden und er herrscht und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum, lasst uns freuen und fröhlich sein, ihm die Ehre geben. Amen.